Heute Morgen geht es weiter mit unserem Thema Nummer Jesus. Jesus, der Erfüllte. Und das ist, worum es Pfingsten eben auch geht, dass wir auf Jesus schauen und von Jesus lernen, dem Erfüllten. Denn Jesus war der, der alle Zeit ständig erfüllt war mit dem göttlichen Leben. Und ich möchte hier am Anfang eine Stelle lesen, hier aus Apostelgeschichte 10. Das ist die Predigt oder die Ansprache von Petrus in dem Haus von Cornelius, wo er hinzugerufen wurde. Da heißt es, das Wort, das er den Söhnen Israels gesandt hat, indem er Frieden verkündigt durch Jesus Christus, dieser ist aller Herr, kennt ihr. Die Sache, die angefangen von Galiläa durch ganz Judäa geschehen ist, nach der Taufe, die Johannes predigte, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. In diesem Vers hier lesen wir, oder in diesen Versen eher gesagt, lesen wir etwas über die Lebensmission von Jesus und wo alles begann. Und was war die Lebensmission von Jesus? Die Lebensmission von Jesus war gemäß dieses Verses, voll Geistes zu sein, umherzuziehen und Leben Gottes weiterzugeben. Das war seine Lebensmission. Und das beschreibt nicht nur die Lebensmission, die Lebensaufgabe von Jesus, sondern im Grunde genommen ist das die Lebensaufgabe, die jeder Nachfolger von Jesus hat. Das ist unsere Lebensmission. Wenn du fragst, warum bin ich eigentlich hier, was ist eigentlich mein Auftrag, dann gibt es natürlich ganz spezielle Berufungen, die Gott hat. Aber grundsätzlich kannst du das auch da drin auch so ausdrücken. Dein Auftrag, deine Lebensmission ist, umherzugehen, also zu leben, durch den Alltag zu gehen, erfüllt mit seinem Leben und dieses Leben weiterzugeben. Das ist deine Lebensmission. Und das ist wichtig, dass wir das uns immer wieder vor Augen halten, weil das Glaubensleben, unser Leben als Christ, das besteht nicht nur daraus, Input zu bekommen, weil manchmal denken wir, dass wir kommen in den Gottesdienst oder wir sind Christen, um was von Gott zu empfangen. Wir kommen zu Gott, um was von Gott zu empfangen, Input zu bekommen. Und das ist ja auch wichtig, weil man braucht einen Input. Aber es geht nicht nur um Input, es geht auch darum, einen Output zu haben, wie man das im Englischen sagt. Ja, es geht also nicht nur darum, immer was zu empfangen, sondern auch etwas rauszugeben. Und es geht auch nicht darum, einfach nur in einem Überlebensmodus zu sein. Das heißt, gerade es so hier zu schaffen in unserem Leben, bis der Tag kommt und wir dann in den Himmel gehen. Das ist nicht das christliche Leben, so wie Jesus es sich gedacht hat, sondern wir sollen umhergehen und das Leben Gottes weitergeben. Und dazu hat er uns seinen Geist gegeben. Und wie wir hier in diesen Versen auch gelesen haben, all das begann, als Jesus im Alter von etwa 30 Jahren an die Ufer des Jordans ging und zu einer Person kam, die wir alle sicherlich auch kennen oder von gehört haben, nämlich Johannes den Täufer. Jesus kam an den Jordan, an das Wasser von Jordan, weil da viel Wasser war. Und wir wissen, viel Wasser braucht man eben zum Taufen. Es reicht nicht aus, nur so ein bisschen zu besprengen, sondern Leute wurden, das ist ein eindeutiger Beleg dafür, dass es geschehen soll per Untertauchen und nicht nur per Besprengung, weil Johannes explizit wird gesagt, dass er an einem Ort war, wo viel Wasser war. Und das soll uns zu dieser Geschichte führen, die wir auch kennen, die Taufe von Jesus. Und da möchte ich ganz kurz nochmal aus Matthäus Kapitel 3, Vers 13 und 16 und 17 das uns vergegenwärtigen, kurz vorlesen. Da heißt es, dann kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet. Da haben wir das, das hatten wir heute Morgen schon gehört, in der Einleitung, die Judith uns gegeben hat. Die Himmel wurden ihm geöffnet und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Und siehe, die Stimme kommt aus dem Himmel, welche spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen gefunden habe. Was hat diese Stelle mit Pfingsten zu tun? Alles. Das, was hier geschah, dieses Ereignis war sozusagen das Kick-Off-Event für die Lebensmission von Jesus. Das war das Startsignal. Es war quasi das Pfingsten von Jesus, seine Geistestaufe, wo er nicht nur in das Wasser des Jordan hineingetaucht wurde von Johannes dem Täufer, um sich zu identifizieren mit der Erlösungsbedürftigkeit der Menschheit, obwohl er eigentlich selbst ohne Fehler und ohne irgendeine Schuld war, identifizierte er sich. Und deswegen sagte er, weil Johannes ihm widerstand und sagte, ich bin nicht würdig, dass ich das tue, da sagte er, lass es jetzt so geschehen, es geziemt sich für uns, diese Dinge zu tun. So war Jesus. Er wusste, das war einfach ein ganz wichtiger Teil. Aber er wurde nicht nur in das Wasser des Jordan getaucht als ein Ausdruck dieser Identifikation mit seiner Menschwerdung, sondern in dem Moment, er wurde hineingetaucht in diese herrliche Dimension des Heiligen Geistes, in das Kraftfeld, in die Kraftfülle des Geistes. Und es heißt dort, dass eine Taube kam und sich auf ihn niederließ. Wir wissen natürlich, die Taube, sie war ein Ausdruck von der Person des Heiligen Geistes. Aber viel entscheidender ist, dass diese Taube kam und sich niederließ. Also sie blieb auf Jesus. Sie kam nicht nur und dann flatterte sie weg, wie es sie eigentlich für eine Taube gehören würde. Nein, sie blieb auf Jesus. Und das redet davon, von der bleibenden Präsenz, von der bleibenden Kraft des Heiligen Geistes, die auf Jesus war, von diesem Tag an. Und wir wissen ja, dass Jesus etwa 30 Jahre alt war. Und wir wissen, 30 Jahre, das war das Diensteintrittsalter für die priesterlichen Diensttaten. Und natürlich auch ist es dadurch auch ein prophetischer Hinweis für sein Amt, für das Amt von Jesus, nämlich König, Priester und Prophet zu sein. 30 Jahre. Auch David wurde König über Juda, über Israel, mit 30 Jahren. Warum ist das jetzt hier so etwas, was ich betone mit diesen 30 Jahren? Wir müssen uns vergegenwärtigen, Jesus, bevor er quasi 3 Jahre für Gott gearbeitet hat, weil Jesus war nur 3 Jahre aktiv auf der Erde quasi im Dienst, er ging nur 3 Jahre umher, voll Geistes und tat wohl und heilte und all diejenigen, die vom Teufel überwältigt waren, wie wir gelesen haben, er hatte, obwohl er nur drei Jahre Gott gedient hat, für Gott gearbeitet hat, hat er vorher 30 Jahre für Gott gelebt. Das war auch ein wichtiger Teil, dass er 30 Jahre vorher für Gott lebte. Aber was wir sehen müssen, ist hier, er wagte es nicht, seine Lebensmission, nämlich umherzugehen und wohlzutun, zu beginnen, bevor er nicht mit dem Geist Gottes erfüllt war. Und wie können wir als Christen so waghalsig sein? Ja, er wagte es nicht. Und wie können wir so waghalsig sein und denken, dass es ohne ihn ginge? Und in der Tat ist es so, dass wir das sehr oft vergessen als Christen, dass wir eigentlich ohne die Kraft des Heiligen Geistes völlig uneffektiv sind in den Dingen, die wir für ihn tun. Das heißt nicht, dass wir nicht was Gutes tun können und dass es richtig ist und gut ist, aber das ist nicht das, wie Gott sich das gedacht hat. Das christliche Leben ohne die Geistesfülle ist, als wenn man versucht, rudernd über den Atlantik zu reisen. Und in der Tat gibt es ja sogar so die sogenannte Atlantic Challenge. Das ist ein Wettkampf, wo Leute es wirklich das als Ziel setzen, diese 4.800 Kilometer über den Atlantischen Ozean per Ruderboot zu überwältigen. Ja, das ist so ein richtiger Marathon, eine sportliche Herausforderung, die einige nehmen. Wir Menschen sind wirklich verrückt und du kannst das durchaus machen, da rüberrudern. Aber ich würde mal sagen, das ist nicht ohne. Die Wahrscheinlichkeit, dass du auf der Strecke bleibst und nicht ankommst, ist sehr, sehr groß. Natürlich diese Sportler nicht, die werden ja gut betreut, ganz klar. Aber was ich sagen möchte ist, wir als Christen sind nicht dazu berufen, zu rudern, sondern zu segeln. Das ist ein Riesenunterschied. Der Unterschied zwischen Rudern und Segeln ist, Rudern, da brauchst du deine Muskelkraft und beim Segeln quasi verlässt du dich auf eine größere, höhere Kraft, auf eine Dynamik, die dich in Leichtigkeit ans Ziel bringt. Nicht das zu sagen, dass Segeln nicht auch Kraft kostet, aber ich würde mal behaupten, dass Segeln wesentlich, wesentlich kraftsparender ist als Rudern. Weißt du, die Gemeinde ist kein Ruderclub, sondern sie ist ein Segelclub, wenn du das im Bild bleiben willst. Du bist berufen, in einem Segelclub zu sein. Du bist dazu berufen, es zu lernen, deine Segel hochzuspannen, aufzuspannen und zu lernen, durch die Kraft des Geistes sich vorwärts zu bewegen. Das ist das, worüber wir lesen. Das ist das, was wir heute feiern, worüber wir nachdenken sollten, mehr als einmal im Jahr. Wir sollten öfters, möglichst täglich darüber nachdenken, uns bewusst machen, dass wir die Kraft, die höhere Kraft, den Wind, was ja auch ein Bild ist für den Heiligen Geist, der Ruach, der Wind Gottes, das Pneuma Gottes, Wind und Geist, das sind die gleichen Worte in beiden Sprachen, werden die gebraucht, dass das ist, was uns ausmacht. Also die Frage ist, segelst du schon oder ruderst du noch? Das ist die Frage, segelst du schon oder ruderst du noch? Und wie gesagt, rudern ist okay. Aber wenn wir Gottes Ziele erreichen wollen, werden wir das nie tun, nur durch Rudern, sondern wir müssen lernen zu segeln. Das ist das Bild. Und zurück zu Jesus. Jesus war ein Mensch, der ständig voll war. Der wusste, wie man sein Segel hoch ausfährt und vom Geist Gottes bewegt durchs Leben zog. Und es gab auch keine Leere in ihm. Alles war ausgefüllt von der Gegenwart des Geistes des Vaters. Und er war in der Tat nicht nur ausgefüllt, weil das ist ja schon stark, wenn man erfüllt ist, er floss über. Jesus hatte nicht nur etwas in sich, sondern er hatte die Fähigkeit, das rauszulassen. Er hatte die Fähigkeit, einen Output zu geben. Weil dieser Output ist es, der andere Menschen durch uns etwas von Gott empfangen lässt. Wenn wir keinen Output haben, werden Menschen durch uns nichts Göttliches empfangen. Sie werden natürlich viel Gutes empfangen auch. Ein gutes Wort und Ermutigung und all die Dinge, die richtig und gut sind. Aber wir sollen umhergehen und all die heilen quasi, heilen als Überbegriff, die vom Teufel überwältigt waren. Und das ist ein hoher Anspruch. Wir sollen übernatürliche Werke tun in dieser Welt, damit Menschen Befreiung erleben, die Kraft Gottes erleben. Und was uns im weiteren Verlauf beschäftigen soll, ist, wie wir, wie Jesus, geisterfüllt leben können. Es ist eine Sache natürlich, erfüllt zu werden, also so wie die Jünger am Pfingsten, aber es ist eine andere Sache, erfüllt zu bleiben. Vielleicht hast du das auch gemerkt. Du bist vielleicht irgendwo hingefahren auf eine Konferenz, auf eine Veranstaltung, da kam so diese Fülle, die Geistesfülle, du hast Gott erlebt, du hast einen Durchbruch erlebt, aber es sei denn, dass du darauf achtest, dass du erfüllt bleibst, wird das immer dazu führen, dass das versickert. Und Jesus hat das eben nicht gehabt. Er war erfüllt, der Geist Gottes kam auf ihn und die Taube blieb auf ihm. Sie ruhte auf ihm. Und das Gute ist, wir können uns nicht selbst erfüllen, aber wir können dafür sorgen, dass wir erfüllt bleiben. Und das ist, ich würde einmal sagen, die größte Herausforderung im christlichen Leben. Das ist das, was uns am meisten herausfordert und bis uns an unser Lebensende herausfordern wird. Das ist das, was einen großen Unterschied macht in unserem Leben, ob wir es schaffen, erfüllt zu bleiben. Das Gute ist, dass es einige Dinge gibt, die wir tun können, wie wir erfüllt bleiben können. Und das wollen wir uns ansehen, wie wir erfüllt bleiben können. Und ich möchte mit euch da eine ganz auch bekannte Stelle ansehen, Johannes 7, Vers 37 bis 39, da sagt Jesus, und er war in diesem Moment mit seinen Jüngern, er war auf dem Laubhüttenfest in Jerusalem. Und da heißt es hier, an dem letzten, den großen Tag des Festes, aber stand Jesus und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Eine ganz wichtige Stelle hier in dem Thema, worüber wir sprechen, eine ganz zentrale Stelle, wenn es um Pfingsten geht, um das zu realisieren und das zu verinnerlichen, was eigentlich Pfingsten ausmacht. Und ich werde da einiges von ansprechen hier, um uns zu ermutigen, in unserem Leben dafür zu sorgen, dass wir erfüllt bleiben. Quasi, wir können nicht den Wind machen, aber wir können das Segel hochfahren und Dinge tun, die dazu verhelfen, dass der Wind des Geistes uns in die richtige Richtung und nach vorne bringt, ohne dass wir uns abmühen, rudern als Christen. Es gibt so viele Menschen, so viele Gläubige, die sich einfach nur durchs Leben schleppen und knechten. Das ist nicht Gottes Absicht. Also, was können wir hier entnehmen? Ich möchte hier es ganz schlicht und einfach machen, was wir in diesem Vers sagen, was Jesus sagt, wenn es darum geht, wie wir geisterfüllt bleiben können, ist, er spricht hier über Verlangen. Und hier ist schon das, wo es eigentlich losgeht. Sehne dich nach mehr. Jesus sagte hier, wenn jemand dürstet, jedes Wirken des Geistes beginnt tatsächlich mit geistlichem Hunger und Durst. Alles, was wir mit Gott erleben werden in Zukunft, wird damit zu tun haben, wie groß unser Hunger und Durst nach dem Leben des Geistes ist. Das ist so. Jede Erweckung, jeder geistliche Aufbruch der Vergangenheit wurde initiiert durch Menschen, die so verzweifelt waren, die so hungrig nach Gott waren, die so einen Durst hatten nach mehr. Das schließt sich dann durch sie, dass sie Katalysatoren, Instrumente von dem erwecklichen Leben Gottes auf der Erde waren. Wenn es Menschen nicht gegeben hätte, die sich gehungert hätten und gedürstet hätten nach dem Meer von Gott, dann würde es, wie man das so sagt, furztrocken, knochentrocken sein auf der Erde. Es ist dieser erweckliche Geist, dieses Leben. Was kommt, wenn wir geistlichen Hunger haben? Und ich möchte zu mir selbst natürlich auch predigen, weil ich bin auch herausgefordert, immer mich geistlich neu auszustrecken, hungrig zu sein, dran zu bleiben. Das gilt für jeden von uns. Und die Frage ist, hast du Hunger nach mehr von Gott? Und Gott selbst wird uns immer wieder herausfordern, diesen geistlichen Hunger zu bewahren. Und das hat Jesus genau getan hier, wenn wir uns diesen Vers noch einmal ansehen. Wenn jemand dürstet, denkt dran, es heißt hier, an dem letzten Tag des Festes. Nummer eins, es war das Laubhüttenfest. Und das Laubhüttenfest war das letzte Fest, was im Gesetz vorgeschrieben war, im mosaischen Gesetz. Man könnte sagen, das Laubhüttenfest ist ein Hinweis für die letzten Tage, sprich Endzeit. Und was ich glaube ist, wir werden die Endzeit nur gut überstehen und wir werden es nur durch diese letzten herausfordernden Tage schaffen, wenn wir wirklich darauf achten, diesen Hunger zu bewahren. Nur dann, diesen Durst und Hunger nach Gott. Wenn der fehlt, dann wird uns die Atmosphäre dieser Welt, die wird uns total vereinnahmen. Da bin ich von überzeugt. Aber es war nicht nur das Laubhüttenfest, sondern es war der letzte Tag des Festes. Stellt euch das vor. Bist du schon mal auf einem Fest gewesen, auf einem Festival? Weißt du, wenn so mehrere Tage ein Fest dauert, ja, am Anfang ist das ganz toll. Da freust du dich drauf, du freust dich schon jetzt darauf, dass es anfängt und da geht's los, alles ist neu und frisch. Du bist so richtig hungrig und heiß drauf. Und am letzten Tag, bevor es zu Ende geht, dann bist du schon halb zu Hause. Kennt ihr das? Da denkst du schon, ich muss noch an das denken, an den Alltag und all diese Sachen. Und Jesus stand auf und sprach diese Botschaft am letzten Tag des Festes. Was sagt uns das? Er testet unseren Hunger und Durst. An einem Tag, am letzten Tag, wo die Menschen eigentlich natürlich gesehen nicht mehr so hungrig sind, nicht mehr so durstig sind, nicht mehr so fokussiert sind, da sagt er erst recht, seid durstig, seid hungrig bis zum Schluss. Also das ist ein Ausdruck von geistlichem Hunger. Und dann spricht er hier über etwas anderes. Und das habe ich zweitens Glauben genannt. Ja, sehne dich nicht nur nach mehr, sondern erwarte mehr. Erwarte mehr. Das ist diese Glaubenshaltung. Erwarte mehr. Und gemäß den Worten von Jesus bedeutet zu glauben Folgendes. Das haben wir gelesen in dem Vers. Jesus sagte, wer an mich glaubt. Was bedeutet Glauben hier? Gemäß den Worten von Jesus bedeutet zu glauben, zu ihm zu kommen und zu trinken. So würde ich das einmal hier entnehmen aus diesem Vers. Und es heißt, Jesus sprach hier, wer an mich glaubt. Da haben wir das wieder, dieses Fortwährende, weil das ist die Verlaufsform grammatikalisch. Nicht nur einmal glauben, sondern jeden Tag glauben. Wir leben aus dem Glauben. Wer an mich glaubt. Also, Glauben bedeutet gemäß dieses Verses, zu Jesus zu kommen und zu trinken. Und das wollen wir uns noch mal einmal ansehen, was das eigentlich so bedeutet. Das Erste, was wir sehen können, ist, was eigentlich mehr erwarten bedeutet, ist, dass da geht es um die Gegenwart Gottes. Kommen bedeutet ja schließlich, in seine Gegenwart zu kommen. Und dieses Hineinkommen, dieses sich aufmachen und hineinkommen in die Gegenwart Gottes, macht den ganzen Unterschied in unserem Leben. Zu kommen, zu reden, das spricht von dem Betreten einer geistlichen Dimension beziehungsweise eines Raumes. Und es hat viel damit zu tun, wie sehr wir in der Lage sind, solch einen Ort zu schaffen. Und wenn wir in die Bibel schauen, die Leute in der Bibel, die meisten Leute in der Bibel, davon, da lesen wir, die verstanden das, solch einen Ort sich einzurichten. Moses verstand das, weil Moses, heißt es, richtete sich für sich, heißt es dort, ein Zelt auf, außerhalb des Lagers. Das lesen wir hier im 2. Buch Mose 33. Er richtete für sich ein Zelt auf, außerhalb des Lagers. Und wann immer er hineinging, wann immer er initiativ war und hineinging, er kam, Hunger nach Gott hatte, lesen wir, wie die Wolkensäule kam über dem Zelt, also die Präsenz Gottes. Und dann heißt es, dass Gott mit Moses wie zu einem Freund redete, von Angesicht zu Angesicht. Das ist so stark, das ist genau das. Also Moses verstand es, sich einen Raum zu schaffen, wo er dem Herrn begegnete, für seine Gegenwart. David verstand es. Wenn David sagte, du bist mein Zufluchtsort, verstand er, dass es einen Raum gibt, den es zu schaffen gilt für ihn, wo er hingehen kann und Gott zu begegnen. Jesus verstand das auch. Er zog sich zurück zum Beispiel und er heißt es immer wieder, er zog sich zurück in einsame Orte, Regionen, um zu beten. Und wir sollen es verstehen, und das macht total Sinn dann, was Jesus sagte, wenn du betest, sagte Jesus, was sollen wir tun? Geh in dein Kämmerlein, sagen wir, ja, geh in deine Kammer. Was ist die Kammer? Die Kammer ist der Ort, der Zufluchtsort, das Zelt der Begegnung, das, was Moses sich einrichtete. Genau das ist der Ort, den wir schaffen sollen, wo wir Gott begegnen. Genau das. Und an diesem Ort, da geschieht genau das, was wir brauchen, dass wir nämlich erfüllt werden. Input zu bekommen, um einen Output zu haben. Also, schaffe dir eine geistliche Atmosphäre, in der du dich erfüllen lassen kannst. Und als ich darüber nachdachte, kam mir ein anderes Wort, was Paulus sagt. Er sagte zu den Thessalonichern, den Geist dämpft nicht. Ja, und dieses Dämpfen spricht von dem Auslöschen eines Feuers. Und ein Feuer wird dann ausgelöscht, wenn nämlich dem Feuer Sauerstoff entzogen wird. Da ist das Feuer des Heiligen Geistes in uns. Und wenn uns dann Sauerstoff entzogen wird, sprich Geist Gottes, Leben Gottes in seiner Gegenwart, dieser frische Atem Gottes, dann stirbt dieses Feuer. Und wir leben in einer Welt, wo viele Dinge versuchen, uns den geistlichen Sauerstoff zu entziehen. Wir leben in einer Welt, wo wir ständig Atemnot eigentlich haben, das ist so. Und wir brauchen es immer wieder, zu diesem Ort zu kommen, die Sauerstoffmaske aufzuziehen und so richtig die Luft, den Sauerstoff des Himmelreiches, diese geistige Luft einzuatmen. Setz dich nicht eine Atmosphäre aus, wo du ständig in Atemnot kommst, geistlich gesprochen. Setz dich dem nicht aus, unnötigerweise. Wenn du irgendwo hingehst, wenn Gott dich irgendwo hinsendet, wo wenig Atemluft, Sauerstoff ist, dann sieh zu, dass du deine Sauerstoffmaske mitnimmst und so richtig durchatmest und diesen Ort mit dem Leben Gottes prägst. Es ist wichtig, eine Umgebung zu schaffen und aufrechtzuerhalten, in welcher der Geist Gottes ungehindert wirken kann. Und das soll auch hier in der CGM so sein. Wir wollen hier, dass ein Raum geschaffen ist, wo frische Luft ist, wo Sauerstoff ist, wo du durchatmen kannst. Und weißt du, du kannst deinen Teil dazu tragen, indem du einfach eine Atmosphäre des Himmels mit sich bringen. Manchmal ist es nicht so einfach. Manchmal brauchen wir einfach die Ermutigung und den Trost und all die Sachen. Da sind wir auf der Empfängerseite. Aber wir sollten vielmehr danach suchen, auf der Geberseite zu sein. Stellt euch das vor, wenn jeder von uns hier in so einen Gottesdienst kommt, voll Geistes, voll Glaubens, was diese Synergie bewirken könnte. Und zum Schluss möchte ich noch hier etwas erwähnen, auch in dem Zusammenhang hier die Bedeutung des Sprachengebets. Wir hatten, Salvatore hat das schon dieses Zeugnis gegeben, über, wie er zum ersten Mal in Sprache anfing zu beten, ohne überhaupt zu wissen, was das ist. Und das ist oftmals so, wir tun manchmal Dinge, bevor wir sie richtig verstehen. Das ist einfach, weil der Geist Gottes sie in uns initiiert und bewegt und erklärt uns das später. Aber Jesus sprach darüber, dass es der Glaube ist, der dazu führt, dass geistiges Leben von uns ausgeht. Und wie wird man stärker im Glauben? Aber ein Weg, der uns gesagt wird, wie wir stärker werden können im Glauben, ist in Judas Brief im Vers 20. Da heißt es, sagt Judas, ihr aber Geliebte, erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist. Hier heißt es, dass wir nicht nur beten sollen, sondern beten im Heiligen Geist. Das ist ein Unterschied. Manche Christen beten und beten und beten und beten, aber sie erbauen sich nicht, sondern mit jedem Gebet geht es tiefer und tiefer und tiefer und bedrückter und bedrückter. Hast du schon mal in einer bedrückten Gebetszeit oder Gebetsstunde, Gebetsveranstaltung gesessen? Oh ja, das ist sehr schnell möglich, bedrückt zu werden an einem Ort, der eigentlich ein Ort ist, wo die Himmelsleiter, die wir heute gehört haben, aufgerichtet sein soll und die Engel auf und niederkommen sollen. Und hier sagt Judas uns, dass wir beten sollen, um uns aufzuerbauen, aber nicht nur einfach beten, sondern beten im Heiligen Geist. Und das ist ganz klar, was damit gemeint ist, dass er uns ermutigt, geführt vom Geist Gottes zu beten, in der Kraft des Geistes Gottes zu beten, in Sprachen zu beten. Deswegen ist das Ausgießen des Heiligen Geistes so eng verbunden mit der Gabe des Sprachengebets. Und deswegen sagt Paulus eben auch, ich wünsche, dass ihr alle in Sprachen redet. Sagt Paulus in 1. Korinther 14. Es gibt Leute, die sagen, Sprachengebet ist nur für ein paar Leute. Das haben nicht alle. Ich glaube, dass es falsch ist. Ich glaube, dass hier der Ausdruck Gottes ganz klar ausgedrückt wird, wo es heißt, ich wünsche. Es ist ja kein Zwang. Man kann ja Leute nicht zwingen, in Sprachen zu beten. Aber es heißt, dass jeder Christ in Sprachen beten kann, wenn er danach verlangt, wenn er es versteht, wenn er möchte, wenn er sich dafür öffnet. Das macht überhaupt keinen Sinn, dass diese Gabe des Sprachengebets nur für einige Leute ist und nur einige Leute das Privileg hätten, sich aufzuerbauen. Stimmt's? Das macht überhaupt keinen Sinn. Auferbauung ist so entscheidend für jeden von uns, nicht nur für ein paar, dass es eigentlich wir alle brauchen. Das Herz Gottes schlägt dafür, dass jeder von uns sich in dieser Gabe bewegt. Weil es dazu führt, dass dieser innere Mensch gestärkt wird und dafür sorgen wird, schließlich, dass wir einen Output haben, in irgendeiner Form. Zum Schluss. Jesus war der Erfüllte. Jesus war der, der an den Jordan ging und der Geist Gottes kam und ihn erfüllte. Und in dieser Begebenheit sagte Johannes, es wird jemand kommen, der größer ist als ich. Er wird euch nicht mit Wasser taufen, sondern er wird euch mit was taufen? Mit Heiligen Geist und Feuer. Und wisst ihr, Jesus ist der Täufer im Heiligen Geist. Er ist derjenige, der seinen Geist heute noch ausgießt. Ausgießen möchte auf alles Fleisch, auf jeden Menschen, der sich danach sehnt. Vater, ich danke dir, dass du uns dazu berufen hast, nicht für ein Leben nur auf der Erde zum Überleben, sondern dass du uns hier auf diese Welt, in diese Welt gestellt hast, um dein Leben weiterzugeben. Wir wollen dafür glauben, dass Freisetzung geschieht im Geist, dass Herzen, unsere Herzen anfangen wieder zu brennen für die Dinge, die dich bewegen. Danke für das Leben des Geistes, was du schenkst. Wir ehren dich, Jesus. Du bist der Erfüllte und auch wir wollen erfüllte Menschen sein, die dir nachfolgen und dir alle Ehre geben. Amen. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence. I've tasted and seen of the sweetest of loves, where my heart becomes free
Yeah, my shame is undone. And your presence, Lord,